Einen wunderschönen guten Morgen, ihr hört Insert Moin, ich bin der Manu, ihr hört den täglichsten Spiele-Podcast der Welt und heute bei mir eine Ikone der deutschen Podcast-Szene. Ach komm, hättest du nicht gelacht, hätte ich es mir geglaubt. Markus Richter ist endlich mal wieder zu Gast. Wir kennen uns jetzt ja doch schon eine ganze Weile, aber du warst schon lange nicht mehr dabei, Markus. Was ist das denn stimmt. Da passiert? Was ist denn los?
Entweder hast du mich nicht lieb oder du hast sozusagen die Höflichkeit gebietet es dir, mich nicht öfter bei dir zu Gast zu haben, wie ich selber Spiele-Podcasts veröffentlichte. Und das ist ja ein bisschen still geworden. Und deswegen kann ich mir vorstellen, möglicherweise ist auch das eine Erklärung.
Das kann gut sein, ja. Ich meine, es wäre ja auch komisch, wenn du in deinem Resümee dann sagst, 800.000 Auftritte bei Insert Moin, aber angespielt ist immer noch bei Folge X.
Genau.
Ja, aber was ist denn da los? Spielst du einfach weniger? Nö, oder?
Nee, die aufmerksamen Hörer, die meine anderen Podcasts hören, haben mitbekommen, dass ich mittlerweile auch so Familiendinge mache. Und da ich mich bei Podcasts, also da ich ja eh schon viel mit Audio mache, sind Podcasts immer so ein bisschen extra. Und ich komme einfach nicht dazu. Also schlicht und einfach, ich habe zu Dishonored 2 gepodcastet im November und habe das dann im April veröffentlicht. Weil, also ich weiß nicht, okay, ob die Monatszahlen stimmen, aber es war sowas in der Richtung, ja, sozusagen. Und das ist, keine Ahnung, ich muss vielleicht Millionär werden oder sowas, dann gibt es wieder regelmäßige Podcasts.
Ja, ja, Privatier. Du könntest ja ein eigenes Casino aufmachen, da soll man ja ganz gut Geld verdienen.
Eine gute Idee. Allerdings, wenn ich weiß, wie das endet, dann vielleicht auch nochmal sehen.
Das ist nämlich genau unser Thema. Wir wollen heute sprechen über das kleine Indie-Spiel The Sexy Brute Hull. Der Name eines Casinos, der namensgebende Titel des Spiels. Und wir haben uns auch im Vorfeld kurz darüber unterhalten, ist es jetzt The Sexy Brutal oder The Sexy Brutal, weil Brutal eben hinten mit E geschrieben ist. Deswegen habe ich so das Gefühl, man spricht es eher so ein bisschen, keine Ahnung, vielleicht ein bisschen französisch aus oder so und nicht wie eben das
Brutal. Ich möchte noch eine Version vorschlagen, The Sexy Brutale.
Ja, sehr schön. Das klingt auch gut. Auf jeden Fall ist eindeutig, dass es eben nicht The Sexy Brutal ist, also nicht der sexy, gewalttätige, brutale Klopper. Aber ich glaube, wir sind uns einig, dass der Name absolut scheiße ist für dieses Spiel, oder? Der verkauft dieses Spiel nicht für das, was es eigentlich sein sollte.
Das, oh wow. Nee, ich fand den Namen eigentlich immer gut, weil der ist eigentlich wie das Spiel. Er geht direkt ins Gesicht, ja. Also das klingt halt sozusagen so total provokativ und
meinst du in die Fresse?
In die Fresse, genau. Und dann steckt aber doch mehr dahinter und deswegen finde ich es gut.
Ja, na gut, aber dann lass uns doch erstmal erklären, was ist es denn für eine Art von Spiel? Erklär doch mal vielleicht ein bisschen in ein paar Sätzen, um was es sich bei The Sexy Brutal handelt.
Jetzt Spielmechanik oder Geschichte?
Ja, was muss man sich denn vorstellen? Also wie präsentiert sich
das? Ich glaube, der Pitch, den das Spiel macht, der ist schon auch, der ist, glaube ich, auch gut zum Erklären, nämlich man wird in ein Casino eingeladen. Ja, es gibt einmal im Jahr ein großes Fest, wo alle Gäste der ganzen Welt kommen, die Reichen und die Schönen und die Stars und Sternchen dieser Welt, die gar nicht näher erklärt wird. Und dann werden Leute umgebracht, wie sich das gehört.
Genau. Und man wird direkt ins kalte Wasser geschmissen und bekommt relativ schnell gesagt, dass man versuchen sollte, diesen Mord zu verhindern. Und die ganze Welt ist auch sehr, also nicht realistisch, die wirkt sehr skurril. Die Leute haben Masken auf, man wacht ohne Erinnerung in einem Raum mit so einer alten Uhr auf. Dann kommt ein Geist sozusagen, der dich aus den Träumen erweckt und sagt, verhinder diesen Mord.
Eine blutrote Frau.
Eine blutrote Frau, genau, der das Blut so richtig runterläuft noch. Und ich kann dieses Design nicht so richtig greifen. Man schaut sich diese Welt an, das ist so eine isometrische Sicht. Man schaut von oben immer in einen Raum und wenn man die Türen wechselt, dann wechselt man in den nächsten Raum und man kann eben auch durch diese Türen durchgucken. Aber wie würdest du denn beschreiben, in was für einer Welt bewegen wir uns denn da? Weil die lässt sich so von der Epoche oder von irgendwie einem Land oder einer Ära irgendwie schlecht zuordnen. Ne?
Ja, es gibt den Begriff des Steampunk, der stimmt ja nicht, weil es nicht sozusagen, es ist so eine Mischung aus Edgar Allan Poe. Also ja, wenn man die, wie heißt denn das? Heißt die der scharlachrote Tod, diese Geschichte? Von der Party auch? Die sind nicht so düster wie Poe, aber sozusagen doch grob in der Richtung. Und so ein bisschen dieses Fantasy Großbritannien auch in den Sherlock Holmes Filmen, wie das auch war. Ja, so in der Richtung irgendwie.
Ja, das trifft's ganz gut, ja. Und die Figuren sind so leicht deformiert, hatte ich so das Gefühl, gell? Also die haben alle so übergroße Köpfe, so ein bisschen wie diese hässlichen Funko-Pop-Figuren. So mit, also die Figur selber ist relativ klein, aber der Kopf ist fast so groß wie der Rest des Körpers. Und die haben alle Masken auf. Und dann ist man schon völlig intrigued, wie man neudeutsch sagen würde. Also man ist,
finde
ich zumindest,
gefesselt.
Sofort gefesselt, sofort reingezogen in diese Welt, weil man wissen will, was ist denn da los. Und da taucht das Spiel dann dich auch gleich in die Mechanik ein. Das ganze Spiel läuft im Endeffekt in 9 Minuten durch. Also wenn du einfach nur stehen bleibst, ist das Spiel nach 9 Minuten zu Ende. Dann ist nämlich ein Tag abgelaufen. Das ist dieser Samstag, an dem du aufwachst, 12 Uhr mittags. Und wenn du nichts tust, dann laufen diese Stunden in 9 Minuten Echtzeit quasi durch. Und du schläfst dann mehr oder weniger ein. Der Herr des Hauses sagt, vielen Dank, dass Sie uns besucht haben. Besuchen Sie uns morgen auch wieder. Dann zoomt diese Taschenuhr auf die Mitte des Bildschirms und die Zeit wird zurückgespult. Das heißt, wer den Film Groundhog Day gesehen hat, täglich grüßt das Murmeltier, der hat so ein bisschen die Spielmechanik schon begriffen. Man muss immer wieder durch Zeiträtselmechaniken versuchen, gewisse Dinge so zu einzuleiten, also mit können wir gleich ein paar Beispiele geben, dass man gewisse Dinge macht, weil man weiß, dass sie zu um diese Uhrzeit passieren, damit sie nicht passieren, um den Mord zu verhindern.
Das ist wirklich, ist auch eigentlich ein schönes Ding, ne? Es ist wie der Murmeltiertag mit Morden.
Genau.
Auch ganz schön. Die, ja, und das, es ist, ich weiß gar nicht, wie man das sagen soll. Das ist halt nicht so, das ist halt so nicht, du musst halt möglichst schnell alles schaffen, sondern du musst wirklich den Tag erleben. Also, das gibt ja, ich weiß nicht mehr, wie viele Mordfälle, 12 oder so. Und du musst halt die nacheinander abarbeiten. Also, immer wenn du einen abgearbeitet hast, dann kommt dann der nächste. Und für diesen einen lohnt es aber auch nicht loszulaufen, sondern du musst halt immer gucken, was passiert und dann entsprechend eingreifen. Das fand ich ein sehr spannendes Konzept. Also am Anfang ist es schon ganz gut, da wird halt jemand mit einer Shotgun erschossen und dann, wenn man beobachtet, wo der Mörder die Shotgun hat, merkt man, nee, ist sie da auch? Oder findet man die woanders? Mhm. Nee, man findet die in einem Safe. Mhm. Wenn man das Mordopfer beobachtet, dann findet man in einem Safe eine Platzpatrone. Und dann kann man zur Shotgun gehen und dort die Platzpatrone reinmachen.
Genau, und das Ganze spielt sich im Endeffekt wie ein Adventure. Also eigentlich von der Grundmechanik ist es ein bisschen wie ein Point-and-Click-Adventure, dass man halt gewisse Dinge erst wissen muss, um sie zu verhindern. Und das erfolgt durch Zuhören, durch Beobachten, durch Lauschen. Also Beispiel, man steht zum Beispiel in einem Raum, kann dann so eine, läuft zu einer Tür hin und entscheidet dann, öffnet man die Tür oder schaut man durch Schlüsselloch. Und wenn man durch Schlüsselloch schaut, sieht man zum Beispiel, wie so ein Angestellter des Hauses zu dieser Pistole geht, also zu dieser Shotgun, und sie aus dem Regal nimmt. Das heißt, erst ab dem Moment, wo du weißt, dass der dort diese Knarre nimmt, hast du diese Information. Oder du beobachtest jemanden dabei, wie er einen Zahlencode in ein Schloss eingibt. Erst sobald du das weißt, kannst du auch diesen Zahlencode dann dort auch eingeben, kannst dann also quasi ab der Stelle die Zeit zurückspulen und kannst direkt zu diesem Schlüsselloch gehen, um dort den Zahlencode einzugeben oder zu diesem Tresor oder was auch immer. Das heißt, das Spiel ist relativ ruhig und langsam vom Tempo, weil man sehr vorsichtig vorgehen muss. Man kann auch nicht gleichzeitig mit den Angestellten oder mit den potenziellen Opfern oder wie sagt man da, mit den zukünftigen Opfern in einem Raum sein. Also man kann nicht einfach nur rumlaufen und die einfach anquatschen und sagen, hey, du wirst gleich erschossen, geh mal hier aus dem Weg, komm mal mit mir mit. Das geht nicht, sondern das Spiel erklärt es durch diese Masken so, dass die Maske das quasi verhindert, dass die anderen dich so richtig wahrnehmen, aber es brennt dir quasi so richtig die Haut weg, wird auch optisch so dargestellt, wenn du im gleichen Raum bist mit diesen Leuten. Und dieses ganze Mysterium mit dieser blutigen Frau, was das mit den Masken auf sich hat, löst sich so peu à peu auf, weil immer wenn man einen Mord verhindert, bekommt man die entsprechende Maske von diesem Besucher des Casinos, dieses Hotels, und bekommt dadurch eine neue Fähigkeit. Was sehr schön ist, um so langsam den Spieler auch an immer weitere Rätselmechaniken heranzuführen.
Wobei das war gar nicht, also es gar nicht, es ändert sich nicht so viel eigentlich, ne? Also man kann irgendwie besser hören und man kann dann irgendwie durch andere Türen gehen. Aber ich hatte tatsächlich das Gefühl, dass das sehr gut in die Geschichte einbettet. Also es ist nicht wohl. Mhm. Es ist auch Backtracking, es ist viel Backtracking. Also man kommt viel an Stellen vorbei, wo man schon mal war und denkt, ah, jetzt kann ich aber noch da und da durch, aber es fühlt sich gar nicht so an. Also es ist halt immer alles sehr linear, obwohl man dieses Schloss oder beziehungsweise pro Mordfall ist eigentlich immer so ein Teil eines Schlosses gut erkunden kann.
Ganz kurz nochmal zu diesem Backtracking wollte ich auch sagen. Du hast gesagt, es sind 12 Morde, also es sind 8 Fälle, glaube ich, insgesamt, mit stellenweise dann auch eben 2 Leuten, die man gleichzeitig retten muss oder eben du musst das eine verhindern und das andere gleichzeitig machen. Aber es sind so 8 Rätselfälle, sage ich jetzt mal. Und das Coole ist ja auch, dass du die anderen Sachen ständig hörst. Also wenn du einmal so einen Mord verhindert hast, dann kriegst du die Maske und die Fähigkeit und du hast quasi die Aufgabe erledigt und bekommst durch die Fähigkeit, zum Beispiel wie bei einem Metroidvania, die Möglichkeit dann auch Schlösser zu knacken, die du vorher nicht konntest, um in den anderen Bereich des Hotels zu kommen, damit du eben dort den nächsten Mordfall verhindern kannst. Du hörst aber die ganze Zeit, während du den zweiten, den dritten, den vierten Mord klärst, hörst du auch immer wieder so diese charakteristischen Sounds, die bei den anderen Mordfällen passieren. Das heißt, du bist dir die ganze Zeit auch darüber bewusst, du kannst nicht alle gleichzeitig verhindern. Du arbeitest dich zwar so vor, aber trotzdem hörst du immer wieder den Schuss der Pumpgun zum Beispiel um 14.30 Uhr oder sowas als Beispiel. Und das macht, finde ich, trägt viel zu dieser Atmosphäre dieses gruseligen Hotels dazu bei, dir das immer wieder klar zu machen, scheiße, irgendwie was, also irgendwie muss das ja alles noch miteinander zusammenhängen. Und das ist auch meine Antwort auf das Ende, ohne dass wir jetzt spoilern. Ich hätte mir ein bisschen mehr erwartet oder gewünscht, dass die ganzen, diese Mechaniken mehr ineinander greifen. Also, dass man das eine machen muss, damit man das andere irgendwie lösen kann und währenddessen hilft dir dann vielleicht jemand anders. Also so dieses, weißt du, so dieses Ineinandergreifen habe ich ehrlich gesagt ein bisschen vermisst, weil das schon für sich steht eigentlich so.
Jeder ja, Fall. Also das ist ja so gewollt. Also das ist ja tatsächlich so gewollt, weil die, weil der, dass du die Mordfälle, also eigentlich genau genommen verhinderst du die Mordfälle nicht. Du findest nur raus, wie du sie verhindern könntest. Aber wenn der Tag dann wieder anfängt und du zum nächsten Fall gehst, dann passieren die anderen Morde ja immer wieder. Aber das ist ja gleichzeitig auch schon die Lösung der Geschichte, wenn man so will. Und mehr kann man ohne Spoilern wirklich nicht erzählen. Von daher, ich hätte mir es auch anders vorstellen können, aber ich fand es in sich dann geschlossen und konsequent.
Ja, genau. Das wäre jetzt nämlich auch mein Punkt gewesen, dass das in sich alles schon sehr stimmig ist und auch diese ganze Rätselmechanik und diese ganzen Verhinderungen der Fälle, die man eben dann doch nicht so richtig verhindern kann, auch eine, wie du schon gesagt hast, in der Story eine Relevanz haben, warum das alles so ist in diesem Hotel und warum man da ist und warum das mit den Masken ist. Und das fand ich dann schon eigentlich ganz cool aufgelöst. Also es hat mich zumindest dranbleiben lassen und auch zufrieden zurückbleiben lassen, als ich das Spiel dann beendet hatte.
Ja, mit dem Zufrieden war ich dann nicht so, weil es gibt ja dann mehrere Lösungen. Man kann sich am Ende sozusagen an mehrere Entscheidungen treffen. Und da war dann aber so, es gibt halt die offensichtliche und dann die. Und dann, was ich mir gewünscht hätte, ist, ob man das Spiel sagt, also ob es sozusagen so eine Art New Game Plus gibt oder dass man quasi doch noch weiterspielt. Keine Ahnung, gibt es sowas wie, man kann es doch schaffen, alle Morde an einem Tag, an einem Stück zu verhindern? Oder passiert noch was, wenn man bestimmte Dinge irgendwie rausfindet oder sowas? Weil es wird so eine dritte Möglichkeit angedeutet, aber ich habe nie rausgefunden, wie die aussehen soll. Und ich war dann auch zu faul, Sachen zu gucken.
Dann lass uns doch gleich noch mal kurz einen Spoiler-Part dranhängen. Aber bevor wir dazu kommen, dann können wir ganz kurz über das Ende reden für die Leute, die es auch schon gespielt haben. Insgesamt hat es mir aber sehr viel Spaß gemacht. Also jetzt so, wenn man das mal anschaut, also ich fand die Optik, die Musik fand ich total geil, auch wenn sie ein bisschen zu kurz geloopt war. Aber der Soundcheck, den fand ich schon toll. Aber ich hatte immer wieder so das Gefühl, ah, jetzt fängt das Stück schon wieder von vorne an. Also es hätte ein bisschen länger sein können insgesamt. Es hat mich an manchen Stellen so ein bisschen genervt, diese Loopighaftigkeit des Sounds. Auch wenn er insgesamt aber sehr schön ist, der Soundcheck. Also so ein bisschen jazzig und passte gut zu dieser Atmosphäre des Hotels.
Ich würde auf jeden Fall auch sagen, das ist eine von den Sachen, die man spielen muss. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr gut. Und es ist auch von der Zeit her nicht so schlimm. Und jetzt, meine Güte, jetzt habe ich schon wieder vergessen. Ich wollte es unbedingt sagen, die Leute, die das gemacht haben, die muss man vor allen Dingen auch im Auge behalten. Weil die, wie heißt denn das? Wie heißt denn die Firma? Tequila Works. Von denen ist auch...
Naja, nicht ganz. Die Cavalier Game Studios haben es gemacht und die haben Tequila Works dazugenommen für Grafik und Art Design. Und das sind die Leute, die Rhyme gemacht haben. Das wolltest du, glaube ich, gerade sagen.
Das wollte ich genau sagen. Genau, aber ja. Also ich, dann so rum, aber Tequila Works sollte man auf jeden Fall im Auge behalten.
Die sind großartig, ja. Rhyme hat auch sehr viel Positives, haben wir ja auch im Cast dazu gemacht. Wie hat es dir denn so als Spiel gefallen? Also warst du so mechanisch und spielerisch dann zufrieden? Du hast schon gesagt, es ist nicht relativ lange, also man ist da 4-5 Stunden beschäftigt. Das fand ich aber jetzt für diese Art von Spiel eigentlich völlig ausreichend.
Ich finde das gut. Also ich sage, wenn ich sage, man ist nur ein paar Stunden beschäftigt, ist es meistens
positiv,
gedacht als positiv zu sagen, dass es halt wirklich gut, gut gemacht ist. Und Faden verloren. Ah, hier, ich finde die großartig, weil es diese Zuhörpflicht gibt. Man spielt dieses Spiel, ne? Also der Tag rollt immer wieder zurück, du musst verschiedene Mordfälle lösen. Und dann ist ja diese, was man so als Gamer ja in sich hat, ist dieses so, okay, ich möchte das möglichst schnell schaffen, ich möchte möglichst effizient sein, ich möchte möglichst sofort diesen Mordfall aufklären und dann den nächsten schaffen, ja. Ich möchte der Superdetektiv sein. Und das Spiel haut hier immer wieder auf die Finger und sagt so, nein, du musst dir das angucken. Und das ist sowohl von der Geschichte her schön, weil du musst jedes Mal sehen, wie der oder diejenige stirbt, was dann wieder relevant ist. Ja. Und als Spieler, nein, nimm dir Zeit für die Geschichte. Und das hat mir tatsächlich auch dann noch ermöglicht, sozusagen das Spiel ein bisschen entspannter zu genießen halt, weil ich habe diesen Drang, dieses, ne, also das möglichst schnell zu schaffen. Aber wenn das Spiel mir dann quasi sagt, nee, das ist okay, lass dir Zeit, guck dir das an, und dann ist es sozusagen auch sehr, sehr schön. Und dann fand ich es auch schön, es gibt sehr wenige Adventures, durch die ich komme, ohne, also weil die meisten haben immer irgendwann einen Punkt, wo dann kombiniere den Konkulator mit dem Artikulationsprogramm und der rostigen Schraube aus Teil 1. Und das muss man halt nachgucken. Genau, oder man klickt halt irgendwie alle 150 ja. Millionen und das hat es halt nicht. Ich bin, glaube ich, wirklich durch das komplette Spiel gekommen, ohne nachzugucken. Das finde ich schon sehr, sehr gut.
Es ist ein unglaublich gutes Pacing, weil, wie du gesagt hast, das Spiel dich, also die Macher kriegen das so sehr, sehr, sehr gut hin. Dadurch, dass du diese Pflicht hast, wie du gesagt hast, siehst du auch mehr oder weniger oft auf dem Präsentierteller, was eigentlich jetzt von dir verlangt wird. Aber trotzdem musst du es halt noch in der richtigen Reihenfolge hinkriegen. Du musst das richtige Timing erwischen. Du weißt auch oft zum Beispiel zwar, was du zu tun hast, aber du hast noch nicht die Stelle gefunden, wo du siehst, wie der Angestellte diesen Gegenstand im Tresor versteckt, zum Beispiel. Ja? Mhm. Und das heißt, da musst du halt gucken, also gut, ich spule die Zeit jetzt nochmal zurück. Du kannst auch auswählen, an welcher Großvateruhr du quasi spawnst. Also nachher bist du ja ein bisschen großflächiger unterwegs. Mhm. Aber trotzdem ist immer relativ klar, wo du dich so bewegen musst, um irgendwas zu machen. Und dann spulst du halt nochmal zurück und sagst, okay, jetzt gehe ich mal in den Raum und verstecke mich im Schrank und pass halt einfach jetzt mal auf, wann der da kommt. Ah, okay, der nimmt also diesen Gegenstand um 2 Uhr. Dann kann ich jetzt ja nochmal zurückspulen, dann kann ich vorher noch was anderes erledigen und komme dann wieder um 2 Uhr und schaue dann durch die Tür und so weiter und so fort. Und das ist sehr, sehr, sehr clever gemacht, weil du es halt einfach wissen musst, gesehen haben musst, bevor du es dann machst. Und dadurch ist bei mir das auch nie passiert, dass ich so das Gefühl hatte, was muss ich jetzt eigentlich tun? Also es gab nur eine Stelle, wo ich mal nachschauen musste, das fand ich nicht ganz klar kommuniziert, weil ich ja gesagt habe, du kannst dich nie mit den Opfern in einem Raum befinden. Und die lösen sich aber dann auf. Also diese Maske verschwindet, wenn die dann gestorben sind. Und dann kannst du in den Raum. Und das habe ich zum Beispiel nicht kapiert an einer Stelle. Und es gab halt eine Situation, da musst du nach dem Tod, nachdem sich die Maske aufgelöst hat, in den Raum, um einen Gegenstand zu holen. Mhm. Und ich dachte immer, ich darf da halt nicht rein. Und bin dann immer wieder zurückgespult, war halt vorher in dem Raum drin. Und da war dieser Gegenstand noch nicht, weil die den halt einfach in der Jackentasche hatte. Mhm. Blöd. Ja. Also das war die einzige Situation, wo ich mal gucken musste. Ja, weil das nicht ganz klar kommuniziert war. Ansonsten ist es auch nicht so schwer, oder? Das kann man jetzt nicht sagen. Es ist relativ fluffig so vom Schwierigkeitsgrad, wie man durchkommt. Die Geschichte, dann lass uns doch da jetzt langsam zum Spoiler-Part übergehen. Man ist dann, wie gesagt, nach 4 Stunden durch. Das Spiel gibt's für PlayStation 4, Windows und Xbox One. Haben wir vielleicht noch gar nicht dazu gesagt. Lohnt sich auf jeden Fall, sollte man mal einen Blick drauf werfen, wenn man auf so ein bisschen andere Adventures steht und was sehen möchte, was es so in der Form eigentlich noch nicht so richtig gab, gell?
Mhm, auf jeden Fall. Spiel das sexy Brutale und sagt uns dann, wie man es aufnimmt.
Genau, das wird im Spiel ja nie gesagt, weil die ganzen Texte nur geschrieben sind. Es gibt keine Sprachausgabe. Gut, Spoiler-Part. Nachdem man alle Tode gesehen hat, beziehungsweise beim letzten Tod, vielleicht fängst du an der Stelle mal kurz an, nochmal zu resümieren für die Leute, die es nicht gespielt haben, was dann die eigentliche Auflösung ist, warum die alle sterben.
Du musst ja aber korrigieren, weil es ist viel länger her, dass ich gespielt habe, als bei dir. Du musst korrigieren, weil ich falsch gesagt habe. Also der Typ, den man spielt, ist gleichzeitig der Herr des Hauses und der Bösewicht. Mhm. Und der hat.
Das habe ich mir schon fast gedacht.
Genau, das ist das, was ich vorhin gesagt habe, ne? Weil du verhinderst die Morde nicht, sondern du findest nur raus, wo du sie verhindern kannst. Das heißt, das Einzige, was sich an dem ganzen Spiel ändert, ist deine Perspektive auf die Dinge. Und das hat mir schon sehr früh klar gemacht, okay, ne, der Hauptcharakter hat auf jeden Fall was damit zu tun. Und der hat irgendwann, wie war denn das? Der hat dieses Casino aufgemacht und irgendwie, also tierisch viel Geld drin versenkt, hat irgendwann kein Geld mehr und wollte mit seiner Frau sich zurückziehen und wollte einen groß angelegten Versicherungsbetrug machen, indem er das Casino abbrennt, nachdem alle raus sind. Aber es waren nicht alle, die Bomben sind zu früh explodiert.
Genau, der hat einen Fehler gemacht bei dem Zünder und deswegen ist das in die Luft geflogen und das ganze Hotel ist in Flammen aufgegangen, das ganze Casino, während die ganzen Gäste noch drin waren. Ja. Und es war zwar keine Absicht, es war einfach ein Fehler, aber es ist natürlich passiert. Und der Einzige, der überlebt hat, ist er. Mhm. Und seitdem muss er klarkommen mit diesem Schuldgefühl. Und das ist quasi die Symbolik in diesem Spiel, diese Verarbeitung des Schuldgefühls. Gell?
Also der Bösewicht ist er, der sich selbst bestraft, indem er sich für seine Freunde eine möglichst schlimme Todesart ausdenkt, die er selbst miterleben muss, damit das Grauen immer wieder reingerieben wird. Und am Ende kann er sich nur entscheiden zwischen zwei Sachen, nämlich entweder diese Explosion geschehen zu lassen oder diese Mordnacht immer wieder zu erleben. Das habe ich nicht verstanden, warum das so ist, ehrlich gesagt.
Ja, die Frau, also diese Red Lady, die Red Blut, wie heißt die? Blutüberströmte Lady?
Ja.
Den Namen weiß ich nicht. Das ist ja deine Frau, die schwanger war. Das heißt, das kommt noch bestrafend hinzu, dass du eben auch dein ungeborenes Kind noch getötet hast und deine Frau. Und die stellt dich dann vor diese Wahl, zu sagen, hey, verzeih dir, es ist geschehen. Du warst ja auch im Gefängnis. Also das wird auch klar gemacht. Man sieht ja auch diese Gefängniszelle mit dem Baum, dass er auch die Schuld quasi verbüßt hat. Also er ist jetzt nicht irgendwie geflohen oder gesteht sich das nicht ein, sondern es ist wirklich so, dass er das gestanden hat, dass er auch im Gefängnis saß und er ist als alter, gebrochener Mann, der seine Schuld quasi abgeleistet hat, auch im Gefängnis gegenüber der Gesellschaft, ist er da und lässt immer noch nicht los, sich selber zu bestrafen. Und trotzdem kannst du dich ja dann auswählen. Ich fand diese Entscheidung, die fand ich jetzt auch eher so ein bisschen aufgesetzt, so nach dem Motto, naja, wenn du halt möchtest, kannst du die Zeit auch weiterhin damit verbringen, deine Freunde wenigstens zu sehen, also die Besucher alle noch zu sehen, indem du halt diese Zeitschleife, die wir jetzt hier die ganze Zeit gespielt haben, einfach weiterlebst und dich weiter damit bestrafst, aber du hast dann immer noch die Gesellschaft deiner Freunde und kannst es halt immer so weiterleben bis in Unendlichkeit. Aber diese Entscheidung fand ich irgendwie auch ein bisschen
seltsam. Es bricht halt ein bisschen, weil man weiß nicht, also hat er sich das nur in seinem Kopf gebaut? Dann okay, dann gibt es tatsächlich nur diese beiden Entscheidungen. Aber wenn nicht, dann hat er ja ein Zeitreise-Werkzeug und man verhindert ja im Spiel auch die Explosion tatsächlich.
Ja.
Warum das?
Nee, das war nicht echt. Also das war schon eine Visualisierung in seinem Mind. Also ich habe das nicht so interpretiert, als wäre das eine echte Zeitreisemaschine, sondern es ist halt die Visualisierung seiner Verarbeitung dieser Schuld.
Aber oder? Das weiß man halt nicht. Da hätte mir noch was sozusagen geholfen, wenn man es nochmal klar gemacht hätte. Und ich, wie gesagt, ich hab den Eindruck, so dass so also darauf hingewiesen wird, wenn du dieses Ding machst, dass du doch diese Zeitschleife immer wieder überlegst, dass es dann noch mal ein drittes Ende gibt. Ne? Also weil du kannst dann einfach das Spiel weiterlaufen lassen. Und jetzt habe ich aber nie rausgefunden. Als ich gespielt habe, war es sozusagen noch, das war sehr kurz nach der Veröffentlichung oder vielleicht sogar vor. Deswegen habe ich irgendwie nicht Walkthroughs geguckt, ob das irgendwer rausgefunden hat. Und dann, ja, weiß ich nicht, ist da noch was rausgekommen? Weiß man da noch was? Gibt es ein drittes Ende, ein viertes Ende?
Ja, ich hab auch mal geguckt, wenn du alle diese Sammelkarten sammelst, also es gibt ja diese Pik 7 und Herzbube und so. Also es gibt 52 Karten oder irgendwas sowas, die du in also Hidden Secrets und sowas finden kannst. Und wenn du alle hast, dann kannst du in diesen Raum mit diesen Karten. Und der vervollständigt sich dann und dann kannst du über die Brücke. Und da ist dann quasi nochmal so ein Charakter, der dir das dann ermöglicht, mit allen deinen, mit diesen Leuten da in so einem Raum, die nochmal zu sehen, wie die da so tanzen. Aber das Ende fand ich irgendwie auch blöd. Das hat für mich auch die Botschaft dieses Spiels verwässert, also so diese Geschichte dahinter, dass er sich selber bestraft und auch lernen muss, loszulassen. Das fand ich eigentlich eine ganz schöne Auflösung für das Ende, also für dieses echte Ende, dass er dann halt wirklich einfach dieses sexy brutal bleiben lässt, diese Visualisierung in seinem Kopf, sich selber dafür zu bestrafen, damit beerdigt im wahrsten Sinne des Wortes, dass halt wirklich alles dann in die Luft fliegt, dass er akzeptiert, dass die gestorben sind, und dann endet das Spiel ja mit dieser Szene, wo er am Grab seiner Frau steht. Hm. Und das fand ich eigentlich völlig ausreichend. Ich hätte dieses alternative Ende mit diesem mit dieser Entscheidung hätte ich überhaupt nicht gebraucht, weil das so, das verwässert irgendwie, finde ich, die Aussage.
Das stimmt. Da gebe ich dir recht. Ja, das war ein bisschen komisch. Da hat bestimmt irgendein Manager gesagt, wir brauchen noch was mit Sammelkarten. Sammelkarten sind gut.
Ja, aber schönes Ding auf jeden Fall. Ich finde es auch, das Spiel hätte diese zweite Ebene gar nicht gebraucht, weil es auch so für sich gut funktioniert hätte, indem es halt einfach nur so ein Zeitreise-Adventure gewesen wäre, indem man irgendwie Morde verhindert und dann halt am Schluss einen Bösewicht stellt. Aber ich finde es toll, dass das diese Meta-Ebene dann halt auch noch hat.
Ja, doch, ich glaube schon, dass man das braucht. Also weil dann wäre, also wenn es nicht diese Meta-Ebene gegeben hätte, dann würde man es im Spiel wirklich ankreiden, dass die Mordfälle nichts miteinander zu tun haben.
Ja klar, dann hätte man das natürlich ein bisschen anders machen müssen, dass man den Bösewicht dann wirklich stellt und die Leute wirklich rettet. Dann hätte man die Rätsel mehr miteinander verbinden müssen. Aber das ist ja auch der Kritikpunkt, den ich vorhin hatte, den man, wenn man dann das Ende kennt, dem Spiel nicht mehr wirklich als Kritik anheften kann, weil die müssen ja sterben. So, ja. Das, sonst macht es ja keinen
Sorry,
Sinn.
Sorry guys, you have to die.
Aber spielmechanisch wäre es auf jeden Fall interessant gewesen, die auch miteinander zu verknoten. Also das hätte man ja auch so erzählen können, dass man eben versucht, immer wieder alle zu retten und es dann einfach nicht schafft, weil der letzte Mord, den man retten will, ist dann halt der eigene, weißt du? So, der eigene Tod.
Das vielleicht schon vielleicht dann im nächsten Spiel.
Ja, da merkt man halt auch, dass es dann doch ein Indie-Budget-Titel ist.
Ja.
Für das, was es ist, ist es super, aber mit ein bisschen mehr Budget, mit Sprachausgabe und so, klar, hätte man deutlich auch noch nach oben bohren können. Also, geht's raus. Jetzt habt ihr es ja eh schon gehört, den Spoiler. Lohnt sich trotzdem noch, das zu spielen?
Definitiv.
Und dann drücken wir die Daumen, Markus, dass das angespielt wieder einen regelmäßigeren Zyklus erhält.
Ich habe da meine Bedenken, aber ich gebe mein Bestes.
Aber man kann dich trotzdem verfolgen, wenn man deine Podcast-Stimme zumindest hören will, auch ohne Spiele.
So sieht's aus. Richter FM. Hört meine Podcasts alle.
Sehr schön. Und Monoxid auf Twitter. Dann danke ich dir für diesen Besuch. Gerne wieder.
Sehr gerne.
Nächstes Mal nicht so viel Abstand.
Jawohl.
Und bis zum nächsten Mal. Du sexy brutal. Tschüss.